Im Auto nahm er ihre Hand, streichelte sie sehr zärtlich. »Tut dir das wohl, ja? Das auch? Ja? Regt dich das auf? Ja?« Käthe dachte, könnte mich totlachen über Oppenheimer. Das Auto hielt vor der Königin. Käthe schob ihre Sachen zurück. Es begann ein neues Leben. Endlich dem Käfig, der 10 Jahre gedauert hatte, entronnen. In der Königin trafen sie die Malerin Zimbella Castro, eine Dame aus Paris, das heißt eine Elsässerin, was fast schon eine Deutsche ist. »Wie geht es Ihnen?« fragte Käthe. »Ach«, sagte die Castro, »ich sollte eine Ausstellung machen und hatte schon meine Kollektion beisammen, aber es war niemand da, der mir meine Bilder rahmte. Da schrieb ich nach Finnland an meinen Freund, und er kam auch, aber er ist so enttäuscht von mir.« »Wie lange haben Sie ihn nicht mehr gesehen?« 20 Jahre.« »Und da kam er von Finnland, um Ihnen die Bilder zu rahmen. Warum nicht?« »Es ist wohl ein weiter Weg.« »Ich glaube schon. Bleiben Sie jetzt hier?« »Nein, ich gehe mit meinem Kinde in ein paar Tagen nach Dalmatien, um zu malen.« »Kind haben Sie auch?« »Ja, das wundert Sie.« »Mich auch. Aber ich habe eins geboren. Allerdings, als ich es im Säuglingsheim abholen wollte, packte ich mit untrüglichem Mutterinstinkt das Falsche. Wir telefonieren einmal.« Sie trafen weiter die Konsulin Margot Weismann, die vorbeitanzte. »Guten Tag, Margot. Wie nett, dass wir uns treffen. Ich wollte Sie längst anrufen. Ich hatte ein ganz schlechtes Gewissen.« »Ja, ich auch, meine Liebe. Sind Sie ihn los?« »Noch nicht ganz. In Acht nehmen geht ganz glatt. Wir telefonieren einmal.« »Ja, bestimmt. Rufen Sie doch einmal an.« »Das ist ein furchtbarer Snob«, sagte Käthe. Aber Oppenheimer verstand das nicht. »Das ist doch eine nette Frau. Sie hat übrigens herrliches Frankenthal. Wir haben neulich sehr um ein Kakemono gekämpft.« Auf dem Parkett tanzten viele, die es besser nicht getan hätten. Aber 2 Mädchen waren da, weiß und gold, so schön, dass um ihretwillen allein es sich lohnte, in diesem Raum zu sitzen, der warm und behaglich war und freundlich trennend mit Nischen und Logen. Es waren viele unwirkliche Damen und Herren da, die sich die Hand gaben und sagten, »Guten Abend, wie geht es Ihnen?« und »Wir telefonieren einmal« oder »Wie nett, dass wir uns treffen. Ich wollte Sie längst anrufen. Ich habe ein ganz schlechtes Gewissen.« Der Tag war schon tief in die Nacht versunken. Am Kurfürstendamm blinkten Plakate und Lokale für Ehemänner aus der Provinz. Blondes Fleisch hinter einer Bar. Ein süßes Gesicht und junge Männer, die den Rausch suchten und den Kater fanden. Ein Herr aus der Provinz bewegte sich voll Leidenschaft mit einem Girl. Käthe hätte gern der Gattin gesagt, sie solle dies ja nicht überschätzen, auch wenn es ein Ehescheidungsgrund ist. Derartige Gründe liefen hier massenweise herum und hätten keinerlei Sündenglanz. Sie gingen weg, holten Mäntel in der Garderobe, stiegen in ein Auto und kamen in ein kleinbürgerliches Haus, irgendwo Steinmetzstraße oder vielleicht auch Zossener. Eine frech lächelnde Person machte auf. Im Korridor standen viele Schränke. Es roch feucht und scharf, wie in Wartezimmern, wie auf dem Wohnungsamt. Nie hätte Oppenheimer, nie Käthe in so einer Wohnung Besuch gemacht. Oppenheimer war es nicht weiter unangenehm. Ganz nett kleinbürgerlich, nicht wahr? Die Person machte noch einmal die Tür auf und sagte, »Wollen die Herrschaften was zu trinken?« »Danke, nein.« Es war eine unbehagliche Stimmung. Aber Käthe pflegte zu sagen, »Die letzten Dinge zwischen Mann und Frau sind überhaupt von Seiten der Frau nur eine Sache der Repräsentation. Eine Unternehmung, der man sich mit Anmut und Würde entledigt.« Er war ärgerlich über sich selber. Aber er hatte schon sehr viele Frauen erkannt, vom 16. Lebensjahr an, und er hatte immer viel Geld in der Tasche und war nicht geizig gewesen, es auszugeben. Er fuhr Käthe in ihre zwei möblierten Zimmer. Käthe war an diesem Abend nicht mit Miermann zusammen gewesen. Am nächsten Tag um 12 Uhr telefonierte Miermann sie an. »Wie geht es Ihnen?« »Danke, sehr gut«, sagte Käthe. »Wirklich?« »Ja doch. 5 neue Schülerinnen. Ein amüsanter Abend.« »Wo waren Sie gestern Abend? Ich habe vergeblich angerufen.« »Im Theater?« »Die Ehefrau.« »Wie fanden Sie es denn?« »Das Stück, letzter Mist. Wichtigkeit. Ob nun wirklich der Mann eine Freundin hat oder nicht.« »Aber es wird doch gut gespielt. Zum Teil. Die Moosheim ist zu weinerlich und hat grässliche Kleider an.« »Darauf habe ich nicht geachtet. Ich fand sie sehr hübsch.« »Ach nee, so beweint. Kann ich nicht finden. Sie ist wirklich seelenvoll. Naja, ein bisschen viel Seele. Kann unser einer nicht vertragen.« »Ah, vielleicht haben Sie recht. Im Ganzen aber doch ein reizender Abend.« »Für mich nicht. Wie geht's Ihnen denn?« »Ich habe Ärger.« »Oh, das tut mir schrecklich leid, mein Süßer. Beruflich?« »Nicht am Telefon.« »Kann doch kein Mensch wissen, wovon wir sprechen. Vor lauter Vorsicht, leider verfolgungswahnsinnig.« »Wann sehe ich Sie?« »Ich gehe heute Abend auf den Akademieball.« »Abends kann ich gar nicht. Könnten wir es nicht einschieben? Zwischen 3 und 4 geht's am besten.« »Gut, wo?« »Nicht im Zeitungsviertel.« »Sagen wir Hilbrich?« »Nein, zu viel Damen.« »Leon?« »Noch zu nahe bei der Tageszeitung.« »Dönhoffplatz geht überhaupt nicht.« »Hausvogteiplatz?« »Ist mir auch unangenehm.« »Es gibt eine kleine Konditorei in der Mauerstraße, gleich bei der Leipziger.« »Gut, das geht. Also um 3.« Käthe wollte für ihre Gymnastikschule eine gut gelegene Wohnung in der Kurfürstendamm-Gegend. Abstand war zu zahlen, dazu kam Renovation und Einrichtung. Oder sie musste möbliert mieten. Sie kam den ganzen Tag nicht zur Ruhe. Mittags zur Mauerstraße zu fahren, um sich zu treffen, war kein großes Opfer. Miermann war sehr ehrenvoll, aber langweilig. Wie lange sollte sie noch warten? Sie unterhielten sich sehr gut, aber sonst kam er über ein Streicheln nicht hinaus. Am Nachmittag telefonierte Käthe mit Margot wegen des Balls. Margot sagte: »Ich glaube, man geht schon wieder auf anständig. Nicht so sehr nackt. Was macht der Hauptanschluss?« »Nichts.« »Will er nicht?« »Doch. Aber ich weiß nicht, ob er so ungeschickt ist. Neulich hat er gesagt, er möchte mich auf ein Piedestal stellen.« »Wenn ich schon Piedestal höre.« »Ja, mir wurde auch schlecht.« »Und die Nebengeräusche?« »Hm?« »Danke. Ganz munterer Betrieb. Gestern war ich mit O aus.« »O?« »Matthäkirchstraße. Ach, der.« »Ja, er hat immer noch ein Verhältnis mit einem Gelbstern. Wahrscheinlich heute treu, aber lästig. Er hat sie vor 25 Jahren einem Gardeoffizier entführt. Ganz unwahrscheinlich. Alles noch von 1913. »Wir treffen uns also heute Abend. Genießen Sie erst mal ein bisschen Freiheit, aber dann heiraten. Heiraten ist am besten, glauben Sie mir. Was wollen Sie sich mit der dummen Gymnastik quälen?« »Ich will nicht heiraten. Selbst mit dem geliebtesten Mann könnte ich das nicht aushalten. Also was ist mit Kostüm? Hm? Ich nehme lange Hose und eine Art Weste dazu.« »Für Sie richtig. Sie gehen auf Figur, aber ich muss mir auf Haut sehen. Ich muss mir was Dekolletiertes suchen.« »Also heute Abend, 10 Uhr in der Akademie.« 10 Uhr ist ein bisschen früh. Später ist schon alles vergeben.« »Oder wollen Sie nichts Neues?« »Doch, aber nur vorgestellt. Ich bin mehr für Abenteuer.« Sie kamen hin, eine Viertelstunde warteten sie in der Garderobe. Es war zugig und kalt. Drinnen war schon großes Getümmel. »Ah, du bist da«, sagte ein Tänzer aus Käthes Vergangenheit. »Wie geht es?« »Vertikal ausgezeichnet, daher horizontal gestrichen.« »Brief. Ich reorganisiere das Wiener Ballett. Ich gratuliere. Ich bleibe jetzt aber lange hier«, sagte er bedeutungsvoll. »Nein, mein Lieber, seit 7 Jahren Schluss. Sieh mal da drüben, die Kleine in Blau. Die lebt jetzt mit dem Krause.« »Ist sie geschieden?« »Ach, Unsinn. Ihr Mann lebt mit der Korb vom Linke Theater.« »Weiß man das?« »Natürlich. Alle Welt. Es ist ganz offiziell. Sie wohnen zusammen.« »Was? Alle 4?« »Ja.« Ein Herr kam an den Tisch. »Charmant, charmant, darf ich«, er zeigte auf ihren entblößten Rücken, »einen Kuss geben.« Sie stand auf, verschwand über die Treppe im Gewühl der Masken. Der Bankier Winkler kam vorüber, küsste ihr die Hand zwischen den Fingern. »Du hast immer noch dein süßes Kindergesicht. Du musst doch ein großes Biest sein.« »Leider nein«, sagte sie. »Mein größter Fehler.« »Tanzen?« »Ja.« Seine Hände tasteten ihren Körper ab und waren zufrieden. »Hör mal, wozu bleiben wir hier? Nehmen wir ein Auto, fahren in die Winternacht, hm?« »Nein, ich bleibe hier.« »Du bist dumm«, sagte er und stampfte mit dem Fuß auf. »Du weißt, ich kann Frauen, die sich zieren, nicht leiden.« Er war sehr ärgerlich. Sie durfte ihn nicht verlieren, weder seinen Rat noch seinen Kredit. Sie konnte ihn nicht verlieren, denn sie hatte ihn sehr gern. Er war ihr guter Freund. Sie lächelte. »Dass du noch immer in diesen möblierten Zimmern existieren kannst«, sagte sie, »ist bei deinem Einkommen unbegreiflich. Ich hoffe, jetzt bald eine hübsche Wohnung zu haben. Du kommst dann mal, hm?« »Ja«, sagte er bereits abwesend. »Merkwürdig«, sagte sie ein paar Stunden später, »dass ich immer nur Beziehungen zu Männern habe, die ich nicht liebe.« »Wie«, rief er mit gespieltem Entsetzen, »du liebst mich nicht?« »Ausgesprochenermaßen nein.«
»Na, das ist ja toll. Ich liebe dich glühend heiß, innig, ewig«,
rief er lachend. Das sollte Ironie sein. Wäre es auch noch vor wenigen Minuten gewesen. Als er aber jetzt erfuhr, dass sie dies alles nicht überbewertete, dass es verantwortungslos für ihn war, begann er, sie zu lieben und ernst zu nehmen. Und er umarmte sie. Überstürzt von Liebkosungen überlegte sie, ob nicht diese Liebe zweiten Ranges der erstrangigen bei weitem vorzuziehen sei. Als er aber vor dem Spiegel stehend sich wendete und stolz fragte, ob sein Thorax nicht gut gebaut sei, dachte sie seufzend, dass Thorax und gut gebaut zu viel sei. Und sie drang auf Heimkehr. Otto Lambeck hatte schon wieder die Idee eines großen Dramas. Wie, dachte er, immer nur die kleinen Sorgen, immer nur Fürsorgeerziehung und Paragraf 218 und als letzter Schrei Historie oder Bett und nochmals Bett. Ich will einen Helden auf die Bühne bringen, einen Kerl, dass die Männer staunen sollen und die jungen Mädchen selig sein. Er ging an einem lichten Märzabend über den Kurfürstendamm. Der Asphalt spiegelte, die Frühlingsbäume hatten einen hellen Schleier im Licht der Bogenlampen. Aus dem Tiergarten drang die Sehnsucht der vielen Paare auf den Bänken. Vor dem Café saßen Damen in hellen neuen Kostümen, die kleinen Hüte und die kleinen Köpfe. Sie saßen da und tranken aus den Röhrchen Eiskaffee und Eisschokolade. Sie waren herrlich manikürt und massiert und gesalbt und gerötet und geweißt. Lambeck roch diese Luft aus Freiheit, Frechheit und Benzin. Einbeinige saßen an der Steinterrasse des großen Hotels. Pavillon, Bar, Diele und Dachgarten, wo Lene Nimsch wohnte und Dörrs Gärtnerei war. Irrungen, Wirrungen, Wanderschrift, Kirche und winkender Schutzmann. Autos, Autos, Weltanschauungscafés und stille Konditorei für Liebe. Kapitol in Rosa, Lila und Rot. Kino, Café, Restaurant, das heißt Paläste, Marmor, Gloria und Königin. Sekt, elegante Kleider, Charleston und Jazz. Fraßgeschäfte mit bunten Salaten und Artischocken. Flip und Kobler, rotes, grünes, gelbes Licht, Schlange und Krokodil, Fee und Zobel, Seide und Spitzen, lackierte Kojen, wo Schönheit fabriziert wird mit Dampf, gefetteter Hand und knisterndem elektrischen Strom für die Pelztiere, die rosa Beine, kutifarbene Münder, suchende Portemonnaies und suchende Augen für die Herren haben. Jetzt unter den Bäumen, den Ausgedörrten vor Winters langer Sehnsucht nach dem Märze. Amerikanisches Restaurant, hell, freundlich, Abbild eines optimistischen Kontinents. Hier etwas trinken, Strohröhrchen, Milch und Kaffee zum Beispiel. Hier Frappé genannt. Und diese Artikelserie, wo den Stoff hernehmen. Guten Abend, sagte ein junger Mann, den er nicht kannte. »Sie scheinen mich nicht zu kennen. Ich hatte die Ehre, Ihnen neulich in der Redaktion vorgestellt zu werden. Frechter, mein Name.« Lambeck ärgerte sich. Konnte ihm niemand anders an diesem süßen Frühlingsabend begegnen wie dieser elegante Salonbolschewist? Aber Lambeck war ein Mensch, der leicht geneigt war, Menschen und ihre Leistung zu überschätzen, sagte doch nicht. Reporter zehnten Ranges. Wohlwollend, dachte er, vielleicht bin ich übrigens ungerecht mit meiner Antipathie. Der junge Mann begleitete Otto Lambeck. Aber was alle anderen als Frechheit empfunden hätten, dass nämlich dieser Fremde den großen Dichter ansprach und ihn begleitete, empfand Lambeck noch ein paar Minuten kaum noch aufdringlich. Ja, der bescheidene Mann sagte, »Wollen Sie mit mir eine Tasse Kaffee trinken, Herr Frechter?« Frechter und Lambeck setzten sich auf die Abendseite des Kurfürstendamms. »Man erzählt sich in der Redaktion, dass Sie eine Reihe von Artikeln über Berlin schreiben wollen und dass diese außerordentliche Betrachtung des Lunaparks der Anfang war?« »Ja, Dr. Waldschmidt hat mich gebeten und ich wollte es ihm nicht abschlagen.« »Und 1000 Mark für einen Artikel sind gar nichts«, dachte Frechter. »Es ist gar nicht so leicht, über Berlin zu schreiben, und die besten Leute haben sich schon die Zähne daran ausgebissen. Vielleicht nur im Film möglich.« »Der Film ist mir noch immer ein Instrument, dessen ich mich nicht zu bedienen vermag. Schon auf der Bühne ist es nicht ganz einfach zu sehen, wie sehr die einzelnen Menschen die Farbe eines eigenwilligen Schauspielers bekommen. Aber die Fotografie ohne die Menschenstimme des Menschen Wirklichkeit, ich finde, der Film kann sehr viel und die Propaganda des einfachen, leidenden Menschen durch Chaplin ist gar nicht hoch genug zu schätzen. Ich aber fürchte mich noch. Sie sollten sich nicht fürchten. Was alles vermag, der Film auszudrücken, das nie das gesprochene oder geschriebene Wort vermag. Es gibt ein ausgezeichnetes Buch übrigens, neu erschienen. Die Dämmerung war vorüber. Die Lichter hatten nun endgültig ihre Berechtigung. Wie gesagt, ich schreibe über Berlin zurzeit. Nie hätte ich geglaubt, dass es so viel Mühe machen würde, allein den Stoff zu finden. Haben Sie neulich den Aufsatz eines jungen Journalisten, Golisch, glaube ich, gelesen, über einen Volkssänger? Sagte Frechter. Nein, wo stand er denn? In der Berliner Rundschau, wohl vor 8 Tagen, sehr begabt geschrieben. Es wäre sehr freundlich, wenn Sie ihn mir besorgen würden. Frechter war selig. Dies war der Weg zu neuem Aufstieg. Er hatte Kontakt mit Otto Lambeck, mehr noch. Er hatte mit ihm Kaffee getrunken, mehr noch. Er hatte ihm einen Tipp gegeben. Er würde ihn interviewen, er würde Spaziergänge mit Otto Lambeck herausgeben. Er würde im Radio über ihn sprechen, 200 Mark sicher. Er war wieder oben. Er war begeistert über sich selber. Otto Lambeck stand auf. »Es war mir ein besonderes Vergnügen«, sagte der Wohlerzogene. Frechter verneigte sich. »Ich werde mir also gestatten, Ihnen den Artikel zu senden.« Er sandte ihn. Am nächsten Abend ging Lambeck mit Fräulein Dr. Kohler, die er längere Zeit kannte, zu dem Volkssänger. Lambeck liebte öffentliche Gefährte. Fräulein Dr. Kohler sagte, »Autos sind Sänften, muss immer an Heine denken, blickt verächtlich auf den großen Haufen derer, die zu Fuße laufen.« Nur ein Weg, den man unter die Füße nimmt, bedeutet uns etwas. Das Berliner Volk ist reizend. Man muss im Abuak sitzen oder in der Untergrundbahn, um es wirklich kennenzulernen. »Ja«, sagte Lambeck. Die Cola dachte, ehrenvoll, aber nicht leicht mit Lambeck. In der Hasenheide stiegen sie aus. Ein leichter Schleier hing um die Büsche. Im ersten Lokal war großer Raubtiertag. Mit einer Tasse Kaffee, auch schon mit einer Brause, bekam man einen Bären aller Rassen. Unter dem mächtigen Dach des Theaters saßen viele Hunderte, immer 8 Personen um einen Tisch. Der Liter Wasser fürs Kaffeekochen kostete 1 Mark. Die Kanne stand auf dem Tisch, Bier und Stullen in mächtigen Paketen, auch Obst, Familien. Bunter Voal überwog. Auf einem erhöhten Podest war die Weinabteilung. Ein junges Paar trank nicht mehr und nicht weniger als zusammen 1 ganze Flasche Malaga. An einem Tisch ein Pärchen hatte 2 Flaschen Ozotern vor sich stehen. Die jungen Leute ließen sich nicht lumpen. Es war kurz vor dem ersten Sonnabendabend und ein Vorfrühlingstag.